Herzlich willkommen zur ersten Sendung im Mai von Def Radio.
Hallo.
Hier auf Radio Free FM. Neben mir sitzt Hannes.
Und neben mir sitzt der Matu.
Der auch endlich mal wieder zum Radio kommen konnte.
Ja, genau.
Die letzten 6 Wochen nicht mehr.
So ungefähr.
Ja, das wird sich jetzt ändern. Radikal. Beim nächsten Mal bin ich schon wieder nicht da.
Aber wenigstens bis heute da.
Vielleicht nehme ich euch meine Stimme auf, damit ihr nicht ganz auf mich verzichten müsst.
Ja, was wir nicht alles tun für unsere Follower. Unsere wie nennt man das, wenn das so ein Kult ist? Die untergebene
Anhänger. Anbeter?
Anbeter.
Anbetenden.
Ja. Anbetenden. Ja. Was man nicht alles tut für sein Gefolge.
Gefolge. Jünger.
Und ich weiß nicht, wie man das für Frauen sagt, aber das natürlich auch. Also wir sind ja nicht sexistisch.
Jüngerinnen.
Ich weiß es nicht.
Anhängerinnen.
Ja.
Gefolginnen.
Ja. Immer dieses Gendering.
Was gibt's Neues?
Ein paar Sachen.
Also großes Thema war ja die Drosselkom.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde es Wahnsinn, wie das sich verbreitet. Ich frage mich immer, wie solche Nachrichten auf Leute wirken, die keinen technischen Hintergrund haben.
Ja. Die nur Mails abrufen einmal in der Woche.
Und ich glaube, an denen geht es vorbei.
Ja, nein, nicht wirklich, aber nur aus dem Grund nicht, weil sich alle drüber aufregen. Also sie verstehen das nicht aus dem Grund heraus, dass es, was es technisch tut und wieso es Freiheiten einschränkt, sondern aus dem Grund, alle regen sich auf, dann muss es wohl schlecht sein,
würde ich mal sagen. Stimmt, beim Staatstrojaner war das ja auch so, da hat es auch niemand verstanden.
Und viele
gut, aber alle hatten Angst, weil es wurde halt schon von den Medien so kommuniziert, dass irgendwie
die fanden's ja auch nicht so gut.
Können auf meine privaten Sachen zugreifen. Da haben wir übrigens auch noch News dazu, aber jetzt sind wir erstmal bei der Drosselkom.
Ja.
Den Namen Drosselkom finde ich allein schon so witzig. Und es gibt seither so viele Memes und Zeug, also Fake Twitter-Accounts, Webseiten, die das verarschen. Ja. Vielleicht sollten wir erstmal erzählen, worum es geht.
Genau.
Die Telekom hat angekündigt, dass unsere normalen Internetanschlüsse, Festnetz-Internetanschlüsse heutzutage sind ja normalerweise sogenannte Flatrates, was ja auch irgendwie so ein Wort ist, was im Prinzip nicht so viel Sinn ergibt. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch heißt, sowas.
Ich weiß gerade auch nicht, aber das war ja also in den Anfängen, ich kenne das noch, mit Modem, ISDN, gab es das ja nicht. Und dann kamen langsam entweder Zeitverträge oder Volumenverträge auf und dann der ultimative Volumenvertrag mit unendlich Volumen sozusagen oder der ultimative Zeitvertrag mit unendlich Zeit ist eben die Flatrate.
Ja, ist irgendwie also, flach, weil, keine Ahnung.
Du zahlst halt nur einen Betrag. Also Flatrate ist auch ein englisches Wort, soweit ich weiß.
Also man zahlt einmal, ich weiß nicht, also hier als Übersetzung ist es tatsächlich als Flatrate, aber in der Telekommunikation wohl als Unlimited Plan übersetzt.
Ja.
Ja, genau, unbegrenzt. Also man zahlt einmal und hat so viel Internet, wie man möchte. Im Gegensatz zu vor noch,
10 Jahren.
Ja, 10 Jahren auf jeden Fall.
Es gab auch vor 5 Jahren oder so noch manchmal Zeitverträge.
Genau.
Aber also inzwischen gibt es ja eigentlich nicht mehr.
Verträge, wo man sagt, man zahlt pro Minute oder man zahlt pro Datenvolumen.
Genau. Viele mobile Internetverträge, also wenn es kein Vertrag ist, sondern zum Beispiel, wenn man über irgendwie so Prepaid-Karten dann ab und zu mal ins Internet geht, sind noch volumenbasiert. Das heißt, man zahlt pro Megabyte oder sowas oder pro Kilobyte, je nachdem.
Genau. Ja, dann kamen im Festnetz die sogenannten Flatrates in Deutschland, sprich man zahlt einmal, hat so viel Internet, wie man will. Da hat man dann eben unterschiedliche Beträge gezahlt, je nachdem, wie viel Geschwindigkeit man haben wollte.
Genau. Und die haben sich vor allem rentiert, weil es gibt halt vielleicht irgendwie 10%, die fast durchgehend ausnutzen und eigentlich alle anderen benutzen weniger. Also es gibt vermutlich 50% oder sowas, die sowieso immer unterhalb der Grenze wären, wo sich eigentlich ein Volumentarif oder ein Zeittarif noch rentiert hätte. Aber es ist halt so wie bei vielen anderen Sachen, zum Beispiel jetzt Telefon-Flatrate. Ja, wenn ich weiß, ich zahle nur 20 Euro im Monat, Das ist fest eingeplant. Wenn ich normalerweise einen Betrag zwischen 10 und 15 zahlen würde, aber der ist nicht fest. Das heißt, der könnte auch mal 25 sein, dann ist es mir lieber, als Person sozusagen 20 zu zahlen.
Obwohl du auf Dauer mehr zahlst.
Genau, aber es ist ein fester Betrag und deswegen hat sich das gut für die rentiert eigentlich. Also
ja, mir ist es eigentlich auch lieber.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich zahle dann auch gerne irgendwie für die Freiheit, dass ich mich nicht eben drum kümmern muss.
Genau, das ist halt ein Punkt. Du hast ein Problem weniger sozusagen in deinem finanziellen Bauplan, wo du drauf achten musst, wenn du weißt, ich zahle jeden Monat 20 Euro und fertig.
Genau. Ja, dann kam immer mehr Internet auf mobile Geräte, mobile Endgeräte, sprich alles, was mobiles Internet, sprich die Geräte haben,
die übers SIM-Karten gehen. Genau, SIM-Karten.
Genau, alles, was SIM-Karten hat.
Ja.
Kann auch irgendwie ein Laptop sein mit einem Surfstick oder so.
Ja, genau.
Kann genauso sein. So, und da war es von Anfang an grundsätzlich anders, weil da haben sie festgestellt, es gibt immer mehr Leute, die das irgendwie ausnutzen würden. Und da haben sie eben, meine ich jetzt die Telekommunikationsanbieter, die Provider, haben von Anfang an gesagt so, sie haben es immer noch Flatrate genannt, was ich schon mal wieder unverschämt finde, was eine Marketing-Sache ist, weil
es geht eher in die Richtung von Fairflats, die es früher gab. Das war auch so ein Wort. Ja, wir haben einen Volumentarif mit 5 GB und danach zahlen wir dann nur ganz wenig noch mehr, wenn wir mehr verbrauchen, so ungefähr. Hm. Aber es war halt nie eigentlich eine wirkliche Flatrate.
Ja, sowas gibt's auch, was aber am üblichsten ist, glaube ich, ist jetzt zurzeit, also mobil.
Drosselung.
Drosselung, genau. Man hat also irgendwie 100 Megabyte, 200, 500, 1 GB, 5 GB.
Ja.
Die volle Geschwindigkeit des mobilen Internets, was auch immer das für ein Netz gerade ist, das ist ja auch immer sehr unterschiedlich, genau, wo man sich gerade befindet, wie gut das funktioniert. Ja, und danach wird auf irgendeine Geschwindigkeit runtergedrosselt.
Bisschen besser als Modem irgendwie.
Ja.
Also Modem ist noch das ganz alte, das halt so 56 Kilobit, ja, so gut wie nichts, könnte man sagen.
Ja, und jetzt behauptet die Telekom, dass das Festnetz-Internet dermaßen ihre Infrastruktur auslastet, dadurch, dass es so stark benutzt wird, dass sie sich jetzt gezwungen sehen, das genauso zu handhaben und auch zu drosseln, nachdem ein gewisser Volumenbetrag, nämlich 75 GB beim kleinsten Tarif oder bei den normalen Tarifen.
Ich weiß nicht.
Schau mal kurz noch mal rein, ob ich das auf die Schnelle finde. Jedenfalls,
ja,
wenn dieser Betrag erreicht ist, dann wird gedrosselt auf ziemlich langsam.
Auf DSL Lite. Dazu muss ich sagen, bei meinen Eltern wird sich nicht viel ändern, weil die laufen immer noch auf DSL Lite, obwohl sie diesen 6000er Vertrag haben, weil da nicht, also da funktioniert es halt einfach nicht, sagt die Telekom. Und sie wollen halt nicht untermieten bei denen, die ein neues Kabel hingelegt haben, das viel schneller ist. Aber sie wollen ja nicht untermieten. Also
ja, da gibt's auch so, wo habe ich, in irgendeinem Podcast habe ich das auch neulich, ich glaube Logbuch Netzpolitik, der Podcast von Linus Neumann und Tim Pritlove, die sich auch drüber unterhalten haben, die hatten einen Gast im Studio, ich habe vergessen, wie er hieß, mit dem sie auch drüber gesprochen haben, dass irgendwie halt in abgelegenen Orten, dass es sich halt nicht lohnt für die Telekom,
ja,
aber dass, wenn dann ein anderer Provider dann anfängt, da irgendwie zum Beispiel LTE oder sowas anzubieten, damit die Leute dann doch schnelles Internet bekommen, dass dann halt die Telekom hinkommt, so ein D-Slam, Outdoor-D-Slam da hinstellt und dann doch plötzlich DSL anbietet, weil es geht halt schnell für die, das ist Sache wohl von ein paar Tagen.
Ja.
Es lohnt sich halt bloß nicht, weil sie es nicht vollkriegen, aber um dann die Kunden zu sichern, machen sie es dann doch.
Ja.
Sobald jemand anderes versucht, da hinzukommen.
Ja, bei uns eben nicht im Kaff, also ich weiß auch nicht.
Du solltest mal Internet-Provider spielen und Leuten LTE anbieten, vielleicht kommt dann auch die schnelle Telekom. Es muss ja gar nicht passieren danach. Das ist ja nur mal Versprechen.
Ja. Ja. Also ich verstehe das in gewisser Weise das Konzept bei mobilem Internet. Es gibt nun mal nur ein gewisses Spektrum, auf dem gesendet werden kann, und ich kann nicht einfach mehr Kabel legen, wie ich jetzt wenn ich Festnetz habe, dann kann ich ja einfach noch ein Kabel legen, wenn es nicht reicht, so ungefähr. Das geht im mobilen Internet nicht so einfach. Ich habe halt nur eine gewisse Anzahl von Teilnehmern, die pro Knoten eingewählt sein können und so weiter.
Ja gut, andererseits, wenn ich mehr zahle, dann darf ich ja auch mehr Volumen verbrauchen. Und wenn dann alle Leute mehr zahlen, dann löst es das dieses Problem
genau,
wird dadurch
das
nicht gelöst.
Nicht. Es löst nicht.
Es gibt nur Geld für die Provider.
Es löst es nur in einem kleinen Bereich, weil die meisten Leute nicht mehr zahlen wollen. Also, aber wenn alle zahlen wollten, dann würde es überhaupt nicht lösen, genau. Und das umzustellen im Festnetz-Internet, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe oder gehört habe, aber da war irgendwie so die Meinung, ja, also so aufs komplette Netz umstellen können die sowieso erst ab 2016. Wieso kommen sie jetzt mit dieser Veränderung? Also sie können sie noch nicht wirklich durchsetzen.
Ja, da habe ich auch mal dazu gehört, dass es wird halt jetzt gemacht, damit jetzt sich alle drüber aufregen und wenn es dann durchgesetzt wird, dass dann kein Hahn mehr danach
schaut. Ja, schon. Ja klar, das ist immer so Marketing. Und wenn es jetzt zu schlimm wird, dann können sie natürlich wieder zurückrudern und sowas. Oder nachher dann die Grenzen erhöhen und sagen, ja, wir tun euch was Gutes.
Ja, wir nehmen euch erst das Internet weg und dann...
Und dann geben wir euch Langsames und dann freuen sich alle.
Da gab es ja auch, also erstmal hier nochmal kurz, was wirklich passiert. Ich habe jetzt die Grenzen hier gefunden. Bei kleineren Verträgen sind 75 Gigabyte Download-Grenze, also 75 Gigabyte im Monat sind okay. Ich glaube, da bin ich jeden Monat drüber.
Ich nicht unbedingt. Wenn ich jeden Tag das machen würde, was ich an manchen Tagen machen würde, wäre ich wahrscheinlich bei 150 Gigabyte. Aber ich habe so eine schwankende Benutzung.
Ja, ich wohne nicht alleine in der Wohnung.
Ja, auch innerhalb der Wohnung wäre das eben gerade bei uns so. Wir sind zu dritt und da sind wir nicht jeden Monat drüber. Aber es kommt schon mal vor.
Wir schon. Also wir haben einen 100 Mbit-Anschluss.
Ja,
nicht. Und da kümmert man sich nicht so drum, was
genau,
da drüber geht.
Genau. Wir haben halt nur 6000. Da ist es dann schon eher, dass man das nicht so macht, weil da braucht die Linux-Distribution dann halt doch mal ein paar Stunden.
Ja, ich lade auch daheim schneller als in der Uni das WLAN.
Ja, WLAN ist halt.
Ja. Ja, da wo ich mich aufhalte, gibt es immer keine LAN-Anschlüsse, das ist problematisch. Mhm. Ja, bei größeren Verträgen geht es bis maximal 400 Gigabyte. Leute, die das Internet beruflich nutzen wie Podcaster, kommen da immer noch drüber.
Auf jeden Fall, also wenn du dir überlegst, wie viel du hoch und runter schiebst, um mal sinnvoll ein paar Sendungen hochzuladen und irgendwie, wenn du halt, keine Ahnung, pro Woche 3 Sendungen machst, dann bist du da schnell mal drüber.
Ja, und wenn man jetzt mal ausgeht, 2016, das ist noch ein paar Jahre hin, bis dahin wird sich das Datenvolumen, das man benötigt, auch deutlich erhöht haben.
Genau.
Filme werden immer größer in ihrer Auflösung. Es wird immer mehr Zeug wandert in die Cloud, immer mehr Dienste kommunizieren halt einfach.
Genau.
Und auch immer größere Daten, weil die Geschwindigkeit halt einfach das möglich macht. Ja, bis dahin werden die 75 Gigabyte nicht mehr so viel sein.
Wenn man sich überlegt, schon allein die Veränderung der Inhalte bei YouTube von kleinen 320x240 Bildern hoch zu inzwischen Full HD. Und das ist ja noch normales Full HD, das ist ja noch nicht 3D Full HD. Wieso soll das nicht bald gestreamt werden?
Ja, natürlich.
Und 4K, 3D, 4K Displays, wieso soll das nicht gestreamt werden? Das ist technisch möglich. Also...
Ja, und das ist ja nicht das einzige Problem, was uns da fehlt. Also zum einen, das eine Problem ist, Telekom nimmt jetzt Leuten Sachen weg, also wofür sie ja schon zahlen. Das heißt, der Service wird schlechter. Was auch mal irgendwie komisch ist, dass sie das so kommunizieren. Irgendwie sagen so, ja, jetzt wird jetzt gedrosselt, wenn, weiß nicht, irgendwie, das hätten sie irgendwie schlauer kommunizieren können.
Was viel sinnvoller gewesen wäre, wäre gewesen, dass sie, ich weiß nicht, wie illegal das gewesen wäre, das Internet langsamer machen und dann sagen, oh, wir brauchen mehr Geld, damit wir unsere Kapazitäten erhöhen können.
Ja, das wäre
auch also, ja, das wäre halt nicht unbedingt legal, aber also vor allem, wenn sie es absichtlich langsamer machen, aber sie hätten ja sagen können, ja, okay, wir haben jetzt hier unsere Pläne und 2015 haben wir nicht mehr genug Kapazität mit unseren normalen Erweiterungsplänen und wir würden jetzt gerne mal eure Verträge um 5 Euro erhöhen. Das wird aufs Gleiche rauslaufen, nur dass wir nachher noch sinnvolles Internet hätten, so ungefähr. Also ich frage mich, wieso sie nicht in die Richtung gegangen sind. Also welche Marketingleute haben das entschieden?
Ja gut, das ist eine komplizierte Sache da. Ja. Aber was ich fand, da so ein paar Tweets dazu ziemlich cool. Ein Tweet ist mir im Kopf geblieben, einer geschrieben hat, dass er seinem Chef jetzt vorschlägt, für das gleiche Geld nur noch irgendwie eine Stunde pro Woche zu arbeiten und gegen Aufpreis dann wieder...
Ja.
Mehr zu arbeiten.
Oder Haus bauen. Ja, also für den normalen Hausbauplan bauen wir ihnen 4 Wochen lang. Und danach ist nur noch ein Mann am Arbeitsplatz für die restliche Zeit, weil wir haben wenige Arbeitskräfte und also die Innenausbauten brauchen dann ungefähr ein Jahr mit einer Person. Das ist so ungefähr das Gleiche. Wahrscheinlich kommst du nachher auf den gleichen Preis zum Haus bauen, aber du brauchst halt viel länger. Das ist ja das, was jetzt auch gemacht wird.
Genau, wenn man zahlt und man braucht es, es wird elend langsam.
Ja,
es ist eigentlich, also heutzutage nicht mehr wirklich benutzbar für so Sachen.
Vor allem die Drosselung auf 384 Kilobit.
KB, ja.
Kilobyte. Ja, nicht Kilobit, Kilobyte, aber trotzdem. Das ist halt, also, ja, 350 zu 100.000, was, ja, oder? Das rechne ich richtig um. Nein, doch 100.000 habt ihr jetzt, genau.
Ja.
Also 350 zu 100.000 ist das, was jetzt passieren würde, wenn man ein VDSL, gibt es auch in 100.000, glaube ich, runterkürzen würde. Selbst wenn es nur zu 50.000 wird, von dem weiß ich, dass es VDSL gibt. Das ist halt so, what? Und vor allem, sie nutzen ihre Monopolstellung aus, das ist ja auch noch ein großer Punkt, um ihre eigenen Dienste zu vermarkten. Weil ihre eigenen Dienste haben natürlich keine Volumenkontrolle, ihr Home-Entertainment-Zeugs. Filme, die man da drüber streamt, gehen immer, selbst wenn man mehrfach seine Grenzen überzogen hat.
Da gibt's auch, also wie wir schon erzählt, es gibt da einige Webseiten noch dazu, zum Beispiel hilftelekom.de, die angelegt wurde, um der Telekom zu helfen, das publik zu machen, was sie da machen.
Ja, und da gibt's, auf jeden Fall. Also Kommunikation ist ja eines der wichtigsten Marketing-Elemente.
Genau. Und hilftelekom.de, da gibt's hier so einen schönen Werbespot-Remix, der ist jetzt zwar ohne Bild nicht ganz so super, aber wir spielen den trotzdem mal ab. Muss es bloß mal hier zum Laufen kriegen. Probieren wir mal, ob der hier funktioniert.
Es gibt ja eine Welt, in der Unterricht Begeisterung entfacht. In der man alles ohne Bargeld bezahlen und das zu Hause von unterwegs steuern kann. In der man seltener zur Sprechstunde muss und immer Hälfte beißt.
So, ich beschreibe mal kurz, was man da noch dazu sieht. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, das noch zu sehen oder zu wissen, was da passiert. Man hat diesen Werbespot, so ein typischer Telekom-Werbespot.
Das ist sogar der Original-Werbespot von denen.
Genau. Und links an der Seite ist eben so ein Balken, der anzeigt, wie viel Volumen noch übrig sind, der runterläuft. Und bei Null wird es eben alles ganz langsam und so. Und dann kommt der interessante Hinweis. Ja, der interessante Hinweis, lieber Kunde, wir danken Ihnen für die rege Nutzung unseres Breitbandangebots. Da Ihr monatliches Flatrate-Volumen von 75 GB bereits zur Verfügung gestellt wurde, bitten wir Sie nun, auf T-Entertain umzuschalten oder ein weiteres Datenpaket hinzuzubuchen. Hierzu senden Sie bitte ein Fax mit dem Inhalt Internet bitte an die Service-Rufnummer. Bla bla.
Ist es die Original-Service-Rufnummer?
Weiß ich nicht. Das wird ziemlich lustig. Sollen wir mal was hinschicken?
Wir könnten nachher ein paar Faxe losschicken.
Ja, und da, ja genau, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, das war nämlich nicht alles, also gut, sowas, das kann man machen, das gibt's schon, ist nicht so schön, macht keinen Spaß, ist aber so, aber jetzt kommt eben diese Netzneutralitätsdiskussion mit ins Spiel, nämlich Dienste, die von der Telekom selber kommen, werden nicht an dieses Volumen angerechnet. Noch interessanter wird's jetzt aber dadurch, dass die Telekom auch gesagt hat, ja, andere Anbieter können mit uns kooperieren, sprich uns Geld zahlen. Und dann werden die auch ausgenommen.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt gehabt. Also ich dachte ja, damit umgehen sie das Monopol, den Vorwurf vom Monopolismus ein bisschen, weil jeder kann sich es ja einkaufen, so ungefähr.
Na, aber das, ich finde,
verschiebt sich halt.
Genau, es verschiebt sich jetzt zur Netzneutralität, nämlich dass Internet jetzt eben nicht mehr neutral ist, sondern nur noch Dienste funktionieren, die Geld dafür zahlen, kleinere Dienste. Das also wirklich, es ist, das kann es eigentlich nicht sein, dass nur noch das Internet für die Leute funktioniert, die viel Geld dafür zahlen. Gerade Anbieter, die die was publizieren möchten, wofür das Internet eigentlich also einfach essentiell ist heutzutage.
Ja, ja, klar, irgendwelche Blogger, die dann plötzlich ihre Blogs nicht mehr durchkriegen, weil es einfach, vor allem Videoblogger oder sowas oder Audioblogger, das gibt es ja Leute, die es aufnehmen.
Genau.
Was sollen die machen, wenn die täglich ihr Videoblog hochschieben, aber niemand schaut sich's mehr an, weil sie haben ja nur ein gewisses Volumen und der Videoblogger hat ja kein Geld gezahlt, um das freie Volumen benutzen zu können.
Genau.
Das heißt, das ist ja, das anzuschauen und sich darüber zu informieren, ist ja dann nicht mehr eine Unterstützung für den Blogger, sondern Kosten für den Nutzer. Also ich, weil meine 75 GB sind ja jetzt plötzlich so viel wert, wie ich reingesteckt habe, mindestens. Und deswegen zahle ich ja für jede Minute von dem Videoblog sozusagen als Benutzer. Also, ja, das verschiebt sich halt komplett irgendwie und das ist nicht sinnvoll.
Ja, schwierige Diskussion. Mhm. Wird hoffentlich noch ein bisschen weitergehen und mal schauen, was sich da tut. Also ich hoffe, dass sich da noch irgendwas tut.
So langsam rentiert sich wirklich ein sinnvolles, paralleles Internet aufzubauen, das komplett von irgendwelchen Vereinen oder sowas oder
ja, da gab's ja gestützt
ist.
Auf dem Chaos Communication Camp
ja.
War ja dieser Vortrag von Nick Farr, war das doch sogar, oder? Der gemeint hat, ja, bis...
Ja, Nick Farr, die haben ja gemeint in der Keynote,
genau.
Dass man eben...
Stimmt, in der Keynote war das.
Über, nach Möglichkeit zum Beispiel über CubeSats oder sowas sich ein mobiles, freies Internet bauen sollte.
Genau, also dass Hacker jetzt anfangen, Satelliten zu bauen und ihr eigenes Netz aufzubauen.
Und da hat er wohl recht gehabt, dass jetzt das immer wichtiger werden wird, in die Richtung zu gehen. Ja. Also, ich sag das jetzt mal so, wer eine coole Idee hat, ich denke, ich könnte 200 Euro investieren, gerade zur Zeit. Dann habe ich zwar gerade nicht mehr viel Geld, aber für sowas, für eine sinnvolle Idee, die ein sinnvolles, freies Internet parallel zu diesem ganzen Kommerzzeugs macht. Also ich zahle schon noch gerne was monatlich, weil ich muss ja auch die Infrastruktur unterhalten. Ja. Aber halt nicht so, dass ich nachher weniger davon bekomme. Also,
genau.
Ja.
Ich suche gerade noch einen Artikel. Ah, genau. Andere Anbieter, wie sieht's da aus? Manche Anbieter tun das wohl schon, gerade KabelBW. Mhm. Macht es wohl, dass wenn, die haben aber auf den Tag gesehen irgendwie eine Grenze, wenn die ausgenutzt wird, können sie bis zum Ablauf des Tages drosseln. Ja. Passiert wohl recht selten.
Ja, das ist, glaube ich, nur damit sie ihr Telefon, damit sie noch alle irgendwie befüllen können, also dass halt alle noch rankommen. Ich habe auch noch nie mitgekriegt von jemand, dass sie es machen. Ich habe nur mal die Klausel gelesen.
Genau, jetzt hier auf netzpolitik.org steht jetzt, dass auch 1&1 wohl schon länger DSL-Anschlüsse runtersetzt.
Ja, 1&1 ist eben daher nicht verwunderlich. Die machen das bei allem. Die müssen ja irgendwie überleben und sind ja eigentlich nur ein Wiederverkäufer von ihren Telefon- und Internetverträgen. Also so in dem Rahmen, wie jetzt viele so Billig-Handy-Verkäufer irgendwie, wo es Billigverträge gibt, die ja ihren Service einschränken und solche Sachen einbauen, damit es sich überhaupt rentiert, den Vertrag weiterzuverkaufen.
Und da sind es jetzt bis 100 GB pro Monat für den 16.000er Tarif. Mhm. Und danach geht es auf 1000 Kilobit pro Sekunde Download runter.
Ja, aber 1000 ist noch akzeptabler fürs normale Surfen als 300, also als DSL Lite. Ich weiß es halt, wenn du nicht mal mehr ein YouTube-Video, wenn es nicht so schnell lädt, wie es schaut, also nicht mal ansatzweise, sondern du musst wirklich 5 Minuten warten für ein 1-Minuten-Video. Das ist halt echt nicht schön. Wenn es ungefähr gleich schnell lädt, wie es läuft, dann kann man gerade noch die meisten Sachen benutzen. Man kann halt zum Beispiel eben gerade noch seinen Videoblog anschauen oder sowas. Also, ja. Das ist halt irgendwie so eine Grenze. So 1000 ist so eine magische Grenze, wo es gerade noch akzeptabel ist. Aber eigentlich will man eher so Richtung 10.000 als maximale Untergrenze, eigentlich will man keine Untergrenze.
Dazu gibt es auch eine Website, die jetzt neu entstanden ist, nämlich werdrosselt.de. Und da ist eine Auflistung, die ist noch lange nicht vollständig, aber da ist eine Auflistung, wer welcher Anbieter was macht. Hier steht zum Beispiel hier Kabel Deutschland teilweise. Mhm. Tagesdatenvolumen von 10 GB bis zum Ablauf desselben Tages auf 100 Kilobit pro Sekunde gedrosselt.
Boah, okay.
Oh, ich bin da.
Du bist bei KabelBW, oder?
Ja, ach so, Kabel Deutschland ist das
jetzt. Das ist alles außer BW.
Ja, okay, stimmt.
Und das gehört ja inzwischen einem komischen amerikanischen Kabelkonzern, der jetzt auch Kabel BW kaufen will und auch irgendwie anscheinend versucht, da am Kartellamt vorbeizukommen. Weil es gäbe ja, es wäre ja okay. Und so.
Also hier steht jetzt, dass Kabel BW nicht drosselt. Ich war da eigentlich... Ich dachte, na gut, auch, hier steht auch, dass 1&1 nicht drosselt. Aber hier auf Netzpolitik steht, dass sie drosseln. Also die Seite scheint noch nicht ganz so... Ganz so aktuell. Hey, Moment, hier ist 2x1&1 aufgeführt. Ich glaube, die müssen mal...
Optional und immer.
Die müssen, glaub mal, ihre Seite auf Vordermann bringen.
Ja. Apropos irgendwie Monopole. Sind wir jetzt soweit fertig mit dem Thema?
Ich glaube, wir haben genug drüber gequatscht. Ja, ja. Man kann sich da selber... Gut informieren zurzeit. Netzpolitik.org schreibt viele Sachen.
Apropos dazu. Monopole. Es gab ja immer mal wieder Gerüchte, dass AMD aufgekauft werden soll. Jetzt gab es wieder ein Gerücht vor ein paar Tagen, dass Intel sie jetzt aufkaufen will. Und AMD ist jetzt sozusagen der einzige Konkurrent von Intel, auf jeden Fall auf dem Gebiet von x86. Weil das war früher ein Problem, deswegen konnten sie sie nie aufkaufen. Heutzutage ist ja mehr als die Hälfte aller Prozessoren ARM-Prozessoren. Gerade in mobile Geräte. Und deswegen könnte es sein, dass sie damit durchkommen, was ihnen vor allem helfen würde, weil sie die Grafiksparte von AMD wollen.
Ja.
Und die Intel HD Grafikkarten sind ja nicht so toll. Könnte gut sein, zum Beispiel auch, dass bessere Treiberunterstützung kommt, dann mit Intel Grafikkarten sozusagen nachher, wenn das dann ATI Grafikkarten sind. Aber es könnte auch schlecht sein für Linux, wenn sie dann das abkürzen oder so. Weiß man nicht.
Ich würde so sagen.
Aber das ist
also interessant. Also Problem ist, ich überlege gerade, was das Problem sind gerade für Linux eher die Nvidia-Grafikkarten.
Gerade zur Zeit.
Glaube ich. Ja, ja. Weil die eben keine Dokumentation haben und keine freien Treiber so wirklich.
Ja.
Na gut, sie schreiben selber Treiber für Linux, aber irgendwie, da gibt es immer Probleme.
Ja, ja.
Also Nvidia macht wohl immer Probleme unter freien
Betriebssystemen. AMD ist da besser. Die hatten ja auch bis vor einem Jahr oder sowas ein eigenes, ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie aufgegangen in andere Sachen, ein Operating Systems Lab, wo sie ihre Prozessoren untersucht haben, wie sie mit verschiedenen Betriebssystemen funktionieren, insbesondere mit Linux. Und haben dann alle Treiber für AMD-Prozessoren selber geschrieben und sowas.
Mhm.
Also ja, deswegen wird es vermutlich besser sein.
Ich habe jetzt Ubuntu. Ich habe daher einen Desktop-PC, einen ziemlich an selber zusammengebauten. Der hat auch eine Grafikkarte. Ich glaube AMD sein.
Mhm.
ATI.
Ja, ATI ist ja AMD gewesen,
genau.
Also so Radeon oder sowas.
Genau, genau. Und die hat ziemlich viele Anschlüsse. Ich kann bis zu 7-8 Bildschirmanschlüssen an den Rechner.
Okay.
Theoretisch. Gut, die gehen nicht alle gleichzeitig, aber so ein paar, ich glaube 5 könnte ich auf jeden Fall gleichzeitig anschließen. Und das hat immer, ich habe OpenBSD als Hauptbetriebssystem drauf, da funktioniert das leider irgendwie nicht. Da funktioniert immer nur der erste Bildschirm, der beim Booten eingesteckt war.
Okay. Auch ein zweiter nicht.
Genau, auch ein zweiter nicht.
Okay.
Ich weiß nicht, es funktionieren alle Anschlüsse, aber immer nur einer gleichzeitig.
Okay, das ist blöd.
Das ist irgendwie komisch, weil ich kann auch nicht umschalten, während der läuft. Ich muss dann neu booten.
Ja.
Gut. Nehme ich jetzt mal so hin. Ist ein bisschen schade, weil ich zwei Bildschirme auf dem Schreibtisch habe und dann noch einen Beamer.
Ja.
Beamer brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil auch Videos nicht so gut laufen unter BSD,
ja.
Wegen fehlender Grafikkartenunterstützung. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass es unter Ubuntu immer ganz gut, sehr gut funktioniert hat mit den vielen Bildschirmen. Ausgezeichnet. Und jetzt letzte Woche hat es einfach aufgehört zu funktionieren.
Oh, okay. Hast du upgedatet?
Nee.
Okay.
Nee, aber es war...
Vielleicht musst du upgraden.
Es kam ab der Stelle, an dem Tag, als Ubuntu 13.4 veröffentlicht wurde, kam das Problem.
Ja, dann musst du upgraden.
Sonst wird dein Bildschirm nicht mehr unterstützt.
Genau. Weil die ja alles Mögliche umstellen langsam, aber sicher irgendwie.
Ja.
Vielleicht wollen sie das nicht mehr. Keine Ahnung.
Finde ich doof. Das hat immer gut funktioniert. Ich mag das, viele Bildschirme zu haben.
Ja, auf jeden Fall.
Also zwei sind immer gut.
Ich habe auch mindestens zwei normalerweise.
Zwei sind angenehm. Am besten ungefähr der gleichen Größe. Dann kann man nämlich auf der einen Seite kann man irgendwie so Recherche machen und kommunizieren und so, und auf dem anderen Bildschirm kann man arbeiten.
Ja, das finde ich auch so toll, gerade im Linux-Pool an der Uni. Da haben sie jetzt die Hälfte vom Pool, hat jetzt zwei Monitore, weil sie bei der anderen Hälfte neue Monitore reingepackt haben.
Ja, und die großen sind auch gut.
Ja, aber zwei Monitore ist halt schon einfach cool.
Ja.
Also.
Ja, aber ich finde beides gut. Ich mag auch lieber die zwei, je nachdem, was ich gerade tue. Die großen Monitore, die finde ich halt geil, wenn du irgendwie, gut, da bräuchte es eigentlich auch zwei. Einen hochkant, einen normal, einen zum Arbeiten und einen, um dann dein Ergebnis anzuschauen, wenn du zum Beispiel irgendwas techst oder so.
Ja, genau, genau. Also ich habe einen Widescreen, 24 Zoll Monitor bei mir und dann halt immer noch Notebook Monitor und habe dann auf dem Notebook Monitor meistens irgendwelche PDFs und auf dem anderen arbeite ich so.
Ja, wir haben noch ein paar News und so wie es aussieht, kommen wir heute auch nicht aus dem Studio raus, weil mal wieder Stadtlauf in Ulm ist.
Ja, Stadtlauf.
Es geht immer ums Studio rum, so dass wir hier nicht aus dem Innenstadtbereich gescheit rauskommen.
Wir müssen halt schauen, wenn mal wieder eine Lücke zwischen den Laufenden ist und dann durchswitchen.
Ja, die letzten 3 Jahre war das immer nicht ganz so einfach.
Ja, ich glaube, das letzte Mal stand ich irgendwie 3 Minuten, bis es dann eine halbwegs akzeptable Lücke gab, weil dann natürlich auch dann noch Inline-Skater mit dabei sind, die sind schneller. Das heißt, wenn du denkst, da ist eine Lücke, wenn sie bei dir ist, ist sie nicht mehr da und lauter solche Dinge.
Ja, ja. Ich würde sagen, wir machen nochmal Musik.
Ja.
Vorher nochmal Brad Sachs gespielt und jetzt habe ich den Zettel runtergeschmissen mit der Musik, die jetzt kommt.
Da kannst du ihn ja wieder aufheben. Und. Er hat es geschafft.
Da bin ich wieder. Jetzt kommt nämlich Josh Woodward mit Crazy Glue.
Gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. Why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You know that I never knew that you are crazy glue, darling, and I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. You're honey like a finger in the beehive. The bees are buzzing in a tizzy fit, and they're stinging, but I'm singing like a fool, cause you're as sweet as a banana split. You're sticky like a hippie in the summer. You're like syrup in the slushy tray. And won't touch you and I will never leave, cause I believe I can't get away. You know that I never knew that you are crazy glue, darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle loose.
So, wir sind wieder zurück und unsere Musik läuft nicht weiter, wie sie will. Irgendwie ist es gerade die CD von der Anzeige verschwunden.
Ja.
Was ist denn da passiert?
Gute Frage.
Jetzt läuft. Komisch.
Jetzt läuft sie noch, ja. Ja, egal.
Wo waren wir denn?
Ja, wo waren wir denn? Wir sind immer noch bei den News.
Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir noch weiter Musik spielen, aber jetzt sind wir schon wieder am Quatschen.
Ja, wir spielen nachher weiter.
Spielen nachher weiter Musik. Du wolltest über Google Glasses erzählen. Ist, ja. Ist eine Frage, was ist deine Meinung zu Google Glasses? Eher gut oder eher schlecht?
Ich finde die Idee voll gut, die Umsetzung ist viel zu teuer und kann natürlich noch nicht so viel und es gibt natürlich immer noch die gleichen Probleme im Privacy-Bereich, die es aber auch schon mit Handys gibt und da schon nicht gelöst sind. Also ja, vielleicht können wir dann nachher noch ein bisschen über Surveillance, Suvalience und Macvalience sprechen. Von dem Typ, der seit 30 Jahren Cyborg spielt, von einem Jahr in einem französischen McDonald's angegriffen wurde, weil er ein Cyborg ist und so weiter. Also können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drüber reden, aber jetzt zuerst mal zum Google Glass. Wer es nicht weiß, es ist ein Brillengestell. Es soll auch Brillengläser drin geben. Und dieses Brillengestell hat über dem rechten Auge ein Display, das man sich so einstellen kann, dass man es rechts oben im Blickfeld hat und dann eben dort alles Mögliche anzeigen lassen kann. Es hat eine Kamera, es hat ein Touchfeld entlang des Brillenbügels und eine Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon sozusagen als Knochenschallübertragung. Das ist richtig geil. Das waren, glaube ich, schon alle Sachen. Bluetooth noch, um mit einem Handy verbunden zu werden, weil es muss mit einem Handy gemacht werden. Also, und es hat irgendwie einen Speicher für Bilder und sowas. Okay, es hat ein paar richtig coole Sachen. Eben dieses Display ist gerade so, dass man es eben im Blickfeld hat, aber es einen normalerweise nicht stört. Man kann sich Sachen anzeigen lassen, während man normal rumläuft, arbeitet. Zum Beispiel jetzt ein Künstler könnte sich ein Bild anzeigen lassen von dem, was er malen will. Solche Sachen. Man kann über Sprachbefehle viel steuern und es gibt jetzt eben, das ist erst seit kurzem ein neues Video, wie man auch die Touchfläche benutzt. Und das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich dann immer mir an den Kopf fassen muss, wenn ich irgendwie das Gerät steuern will. Also ich denke, die wichtigsten Funktionalitäten wie eine SMS schicken gehen auch so direkt als Sprachkommentar, aber wenn ich mir anschauen will, welche SMS vor einer Stunde da waren, muss ich schon mir an den Kopf fassen. Ja, aufgebaut soll es irgendwie so sein, dass, dass man eben verschiedene Felder hat, die immer ein Display groß sind sozusagen. Und nach links ist die Zukunft oder Dinge, die man tun kann. Und nach rechts ist, was passiert ist. In der Mitte ist die Uhrzeitanzeige. Und man kann...
Andersrum besser?
Nein, rechts, weil wenn ich nach hinten fahre...
Ach so.
Nee, stimmt. Ich weiß nicht, nach hinten wäre halt in die Vergangenheit, aber das ist ja dann eben in die Zukunft. Ich weiß nicht genau. Also nach hinten wäre ja jetzt in die Zukunft, aber eigentlich, wenn ich nach hinten gehe, gehe ich an die Vergangenheit. Hm. Also, vielleicht wäre es andersrum geschickter gewesen. Ja, ist ja egal. Man kann eben gewisse Modi auswählen, irgendwie Bilder machen und sowas, damit mit einem nach vorne und nach hinten wischen und dann mit drauftippen irgendwie auswählen, ein Foto machen eben. Oder man kann sich SMS anschauen, indem man eben die auch auswählt. Und an sich, das Bedienkonzept war recht einfach. Nach vorne, nach hinten wischen und verschiedene Klicks oder auch mal nach unten wischen, um wieder zurückzukommen. Also akzeptabel.
Mhm. Bloß sich stört es, dass man halt an seiner Brille rumfummeln muss.
Genau, ich habe ja den Vorteil, dass ich eben meine beiden Hände benutzen kann normalerweise. Und dann muss ich für die Hälfte der Funktionalitäten wieder eine Hand aufgeben sozusagen.
Ja.
Es gibt ein paar tolle Sachen, die in die Richtung gehen, wie man das verbessern könnte. Zum Beispiel Ringbow. Das ist ein Ring, der auch mit Bluetooth funktioniert, mit dem man eben dann den hat man am Zeigefinger. Und dann kann man da eben über ein D-Pad in dem Fall Eingaben machen und könnte damit sozusagen sein Glas steuern. Das wäre ein bisschen weniger Eingriff in das normale
Arbeiten. Ja, man muss halt die Hand nicht zum Kopf heben. Das ist schon ein großer, deutlicher Unterschied. Ich mag es auch, gerade Tastatur zu Maus, Hände wechseln kann ich nicht ausstehen.
Ja.
Ich bediene meinen Rechner am liebsten komplett mit der Tastatur. Manchmal auch nur mit der Maus.
Ja, eins von beidem sozusagen. Aber das dauernde Wechseln ist ganz schlimm.
Genau.
Und das ist eben gerade wieder das. Ich habe was in der Hand und dann muss ich kurz das irgendwie weglegen oder so oder es in der Hand behalten, aber kann es nicht benutzen, während ich dann mein Glas bediene. Also ich kann natürlich viele Sachen über Sprache machen, aber das eben nicht. Also nicht alles. Und zur Sprache. Das ist recht cool. Dadurch, dass es Knochenschallübertragung ist, gibt es keine Geräusche, die von außen reinkommen. Niemand kann dir jetzt sagen, dass dein Google Glass jetzt Pornos suchen soll. Das kannst nur du selbst.
Hm.
Also weil es direkt über Knochenschall gemacht wird. Schall, der von außen kommt, ist so stark gefiltert, dass der nicht mehr wirklich...
Interessant. Ich muss sagen, ich habe mich bisher wenig damit beschäftigt, wie das tatsächlich aussieht, das Ding, und was es kann. Ich kenne die Videos noch nicht, ich kenne die Bedienung noch nicht. Interessant.
Ja, ich finde halt, dass ich mag dieses Konzept, sich zu verbessern durch Technologie. Ja. Und das ist halt das erste Stück Technologie, das einen nicht stört, wenn man es anhat. Also ich bin selbst Brillenträger und ich bin das zwar erst seit, also noch nicht so lange, doch schon so lange, mein halbes Leben ungefähr, meine Familie länger. Deswegen, also ich hatte Glück, dass ich erst mit 12 oder sowas eine Brille bekommen habe. Aber es ist halt, eine Brille stört nicht, wenn du dich dran gewöhnt hast. Das sind 2-3 Tage Eingewöhnungszeit, dann hast du vielleicht mal kurz einen leicht wunden Nasenrücken, wenn es nicht ganz richtig eingestellt war, und das war's. Und das ist eben, ja, das geht in Richtung langsam Cyborg-Augen und das Auge vermisst uns dann, wie gut die Jacke uns passen würde.
Ja, ich find's total cool. Du läufst irgendwie durch die Straße und siehst halt an der Bushaltestelle, wann kommt der Bus, genau. Schon von Weitem. Ja. Und du siehst, jetzt muss ich jetzt rennen oder muss ich das nicht?
So gut ist es halt noch nicht, weil es ist noch nicht, also es ist noch keine Augmented Reality Einblendung. Es ist immer noch nur ein Display, das halbdurchsichtig ist, aber das dir noch nicht in der echten Welt Informationen anzeigt. Also soweit ist es noch nicht.
Ja, aber
es kommt in die Richtung.
Es ist. Aber es gibt Anwendungen, die sowas tun auf dem Smartphone. Bloß niemand läuft mit seinem Smartphone so durch die Gegend.
Genau.
Aber da das ein Display ist, kann ich ja das Gleiche auf diesem Display machen. Du kannst
ähnliche Sachen da drauf machen, genau.
Hat es einen Orientierungssensor, die Brille, einen Kompass?
Ich weiß nicht genau. Das wäre natürlich wichtig für das.
Also ein Kompass wäre wichtig.
Müsste es haben, weil die... bin mir nicht ganz sicher, aber die Navigationssoftware funktioniert auch recht cool. Also du kannst mit deinem Smartphone oder mit deinem Google-Konto eingeloggt auf Google deine Navigation suchen. Irgendwie sagen, okay, ich muss dahin.
Gut, die Navigation geht ja davon aus, dass du dich in Richtung der Straße bewegst und zeigt es dann in die Richtung an.
Ja, es zeigt halt Pfeile und wo man abbiegen muss und sowas. Ich weiß
nicht genau, wie gut es funktioniert. Es zeigt die Straße da an, weil das es annimmt, du schaust auch Richtung Straße.
Ja.
Es zeigt, selbst wenn du dein Telefon jetzt irgendwie zum Seitenfenster raushältst, dann zeigt es die Straße immer noch in diese Richtung an.
Ja. Das kommt immer drauf an, wie es dann genau gemacht ist, ja. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dann nachher Anfänge der Augmented Reality sinnvoll zu machen. Weil mit dem Handy rumlaufen ist jetzt nicht so cool.
Also da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich hatte jetzt mehr von erwartet. Aber ich bin der Meinung, also sobald es so einen Orientierungssensor drin hat, kannst du das Zeug, was auf Telefon läuft, und es gibt krasse Sachen auf Telefon, kannst du dann auch auf diesem Teil machen. Und der Unterschied ist halt, man will nicht die ganze Zeit sein Telefon vor die Nase halten. Mhm. Das stört auch, lenkt ab und so.
Ja.
Aber mit der Brille, das wäre nochmal was anderes.
Ja, genau. Und das Display hat irgendwie Auflösung 320x240 oder sowas. Also nicht allzu groß. Aber dadurch, wo es hängt und wie es sich im Gesichtsfeld projiziert, ist es dann wohl so von der Größe her, als wäre es ein 50-Zoll-Monitor gefühlt auf 2 Meter oder sowas Abstand.
Okay.
Also relativ groß doch, aber immer noch leicht durchsichtig. Also man kann zur Not eine Gefahr, die auf einen zukommt, von dort auch noch sehen.
Bin ich mal gespannt. Ich hätte gerne mal so ein Ding auf der Nase.
Ja.
Mir ist es zu teuer für den Anfang.
Ja, also sie planen gerade unter die $1,500 zu kommen, die sie jetzt für diese Google Glass Explorer schon gesetzt haben. Und das ist halt, selbst wenn es nur 1.000 kostet für ein Display mit einer Kamera, ist es mir halt doch ein bisschen zu viel. Also ich zahle für ein Smartphone, normalerweise will ich auch nicht mehr als 400 Euro zahlen.
Ja.
Also so alle paar Jahre ein neues Smartphone für 400 Euro ist akzeptabel, aber ich bin niemand, der jetzt hingeht und seine 1.000 Euro für ein Smartphone hinlegt. Das ist, was man ja ohne Probleme machen kann.
Ja.
Also ein S4 muss nicht sein.
Ja. Genau, ich denke, es wird sich auch ändern. Ich meine, das ist das erste Gerät dieser Art.
Das erste kommerzielle, das
richtig.
Also eben gerade der, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, früher. Steve Mann
ja.
ist ans Stanford gewesen, MIT gewesen und ist jetzt in Toronto, glaube ich, Prof.
Okay.
Und der macht seit ungefähr 30 Jahren Cyborg-Technologie und der hat auch schon diese, das, was Google Glass jetzt ist, sozusagen, das hat er schon als Prototypen vor 5 oder 7 Jahren oder sowas mal benutzt. Inzwischen hat er etwas, das passt genau in die Mulde im Gesicht sozusagen, wo das Auge sitzt und schließt dann mit der Nase passend ab und dann, also es sieht recht cool aus, es ist eine Kamera, die genau auf Höhe des Auges platziert ist und damit läuft er jetzt gerade zur Zeit rum. Das ist recht cool. Und auf jeden Fall, er hat viel Forschung in die Richtung gemacht von Überwachung und weil eben auch das Problem aufkommt, wenn jeder eine Kamera dabei hat. Was ist dann noch, okay, darf ich zum Beispiel in ein Gebäude rein, in dem steht, dass man keine Kameras haben darf oder in ein Museum, wo ich keine Fotos machen darf, darf ich dann reinlaufen und unter welchen Umständen darf ich es? Da fand ich ein Beispiel recht cool, das ist ein sehr kontroverses. Nehmen wir an, Peter ist blind. Er hat aber ganz viele Freunde, die ihm helfen zu sehen. Er hat nämlich eine Kamera auf dem Kopf und ein Mikrofon und einen Lautsprecher und ein Livestream dieser Kamera auf eine Website, wo sich seine Freunde einloggen können und ihm sagen können, was er da sieht. Seine Frau hilft ihm gerade. Die sitzt daheim am Computer, hat gerade ein bisschen Zeit und er läuft in der Stadt rum und hilft ihm, irgendwie Sachen einzukaufen. In dem Laden darf er aber keine Kamera benutzen. Muss er jetzt sagen, dass er die Kamera hat? Soll er einfach stillschweigen? Oder darf ihm der Ladenbesitzer die Kamera abnehmen und ihn dadurch dann irgendwie plötzlich unfähig machen zu leben? Also das ist ja Teil seines Lebens, weil ohne diese Kamera kann er nicht so leben, wie er mit ihr leben kann. Das ist so, als würde jemand einem den Arm rausreißen für ihn. Welches Gesetz gilt jetzt? Und das ist halt so eine Frage, die in der Gesellschaft bisher noch nicht geklärt ist.
Ja, und das ist genau das Problem, auf das ich noch kommen wollte. Das ist richtig schwierig. Ich meine, es ist ja nicht nur diese Gesetzsache an sich allein, dass wenn jetzt jeder 10. oder jeder 20. mit einer Kamera läuft, die ja ständig filmt.
Nicht unbedingt, aber man könnte sie machen, dass sie ständig filmt. Also hier jetzt nicht. Beim Google Glass filmt sie nicht ständig. Also es wird auf jeden Fall nichts aufgezeichnet von dem, was
genau, aber es wird aufgenommen und verarbeitet und das sehe ich schon als, also ja.
Ich glaube, sie ist aus, wenn man sie nicht absichtlich anschaltet. So wie bei Smartphones auch. Noch. Aber das wird in der 2. oder 3. Generation nicht mehr so sein.
Ja, man wird halt diese Daten brauchen, um Anwendungen zu realisieren. So Augmented Reality, die brauchen diese Bilddaten.
Eine Augmented Reality muss die ganze Zeit an sein, sonst funktioniert es nicht.
Genau.
Das geht ja in die Richtung von eben gerade dem Blinden.
Ja.
Die muss die ganze Zeit an sein, sonst kann sie ja ihn nicht verbessern.
Richtig. Ja, und dann ist jetzt halt die Frage, ich weiß nicht, ich finde das schwierig, wenn man sich überlegt, ja, will ich das jetzt oder ist mir das recht, dass ständig Bilder von mir verarbeitet werden?
Ja.
Man ist dann ja wie in das berühmte Beispiel London, dass man sich keinen Meter bewegen kann, ohne von 3 Kameras zu
überwachen. Ja, aber das ist Überwachung. Wenn jeder seine eigene Kamera hat, ist das nicht unbedingt Überwachung.
So.
Da kommen wir nachher noch kurz drauf, zu dem Beispiel mit dem Blinden noch. Mhm. Jeder würde vermutlich sagen, okay, in dem Fall darf er natürlich seine Kamera behalten. Also weil es ja Teil seines Lebensstandards ist und denn man will ja niemandem irgendwie jetzt seine Würde nehmen.
Ja.
Was ist jetzt, wenn er aufs Klo muss? Seine Frau hilft ihm, wo geht er hin? Seine Frau sieht, aber er ist ein Mann. Geht er jetzt ins Männerklo oder ins Frauenklo?
Das ist interessant, ja.
Hoffentlich gibt es in dem Ort dann ein Unisex-Klo. Dann ist es die Frage nicht so ein Problem. Aber in dem Fall ist es echt ein Problem.
Okay. Mhm. Und das hat er jetzt irgendwie so diskutiert, oder?
Ja, der hat mehrere solche Fragen aufgestellt, der Steve Mann. Und das ist jetzt gerade so eine der interessantesten, fand ich.
Sehr, sehr interessant. Du hast auch erzählt, dass es da einen Übergriff letztes Jahr auf ihn gab.
Das hängt zusammen mit Surveillance und MacWalance. Er hat versucht, den Raum aufzuspannen, in dem Überwachung oder Wachung, nennen wir es mal so, passiert. Also es gibt Überwachung, das sind Kameras, die irgendwo an der Straße hängen und die Regierung, Polizei haben darauf Zugriff. Dann sagt er, es gibt Unterwachung, Surveillance. Das ist im Deutschen nicht so gut, das sind halt aus dem Französischen Sur über und zu unter. Surveillance ist jeder, der Kameras benutzt und damit entweder die anderen Kameras oder die gleichen Abläufe filmt. Aber nicht aus Sicht der Regierung, der Polizei, sondern aus Sicht einer Privatperson.
Okay.
Zum Beispiel in Russland gab es ja die tollen Bilder von diesem Kometen oder was das war, Meteoriten.
Ja, ja, ja.
Weil alle ihre eigenen Kameras hatten, die im Unfallfall ja ihre Unschuld oder sowas beweisen sollten. Und das ist sozusagen Surveillance.
Krass.
Es ist ihre Kamera für sich selbst. Und das Produkt daraus, also das sind zwei orthogonale Achsen, und wenn man alles aufsummiert, dann kommt die Valence raus, einfach die Anzahl der Kameras. So könnte man sagen. Surveillance hat ein großes Problem, weil es gibt ja die Leute, die die Kameras überwachen. Das hat Surveillance nicht. Weil Surveillance filme ich ja nicht nur andere Leute, sondern andere Leute filmen auch mich und ich filme auch die Leute, die Kameras haben und so weiter. Also alles filmt alles und deswegen gibt es nicht den Raum. Eine bessere Überwachung führt dazu, dass kleine Kriminalität weggeht. Zum Beispiel eine Kamera in einer Tankstelle führt dazu, dass sie weniger oft bestohlen wird. Aber es gibt immer noch den Markt für die Zigaretten. Die Zigaretten werden ja immer noch gebraucht, die schwarz gehandelten, und sie werden immer mehr wert, weil es gibt ja weniger, die es liefern können, weil die Tankstellen können ja nicht mehr gut ausgeraubt werden. Also führt es dazu, dass mehr Polizisten korrupt werden. Die liegen ja überhalb der Kameras. Jetzt können wir das natürlich unendlich weiterführen, weil dann gibt es halt Kameras für die Leute, die Kameras überwachen, und dann gibt es wieder Leute, die die Kameras überwachen, die ja wieder ohne Probleme sind und so weiter. Also deswegen, das ist ein großes Problem von Überwachung, und das gibt es bei Unterwachung nicht, vor allem, also Überwachung mit Unterwachung in Kombination verhindert viele dieser Probleme. Und jetzt aus dem Ganzen heraus gibt es noch etwas, auf das wir kommen können, nämlich MacVeillance. MacVeillance ist das Negative von Surveillance. Hat er so genannt, weil, oder eigentlich ist es, du kannst es auch als Verhältnis zwischen Kameras, die von dir, von Unternehmen kommen, und Kameras, die von privaten Leuten kommen. Und wenn es mehr Kameras gibt, die extern aufgedrückt werden, also mehr Surveillance als Surveillance, dann hat man eine positive MacVeillance. Und MacVeillance ist eben das so benannt, weil eben im McDonald's genau das vorherrscht. Es gibt Kameras, die Mitarbeiter überwachen und die Kunden. Aber man darf innerhalb des McDonald's, auf jeden Fall in Frankreich, Amerika und so weiter, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, keine Kamera benutzen. Aber man soll gleichzeitig die QR-Codes abfotografieren.
Oh.
Ja, auf jeden Fall, das funktioniert irgendwie nicht. Und er hatte halt eben seine tolle Kamera am Auge und ist in den McDonald's reingelaufen in Frankreich. Und dann hat ihn ein Mitarbeiter freundlich darauf aufmerksam gemacht, dass er doch diese Kamera jetzt nicht da haben darf. Dann hat er gesagt, doch, die ist sogar auf meinem Pass, so ungefähr. Also die ist ein Teil von mir. Und dann hat er gesagt, nein, das ist illegal. Das ist hier in der McDonald's nicht erlaubt. Und dann haben ihn nachher, lief es darauf hinaus, dass ihn drei Mitarbeiter tätlich angegriffen haben und ihm die Kamera vom Körper reißen wollten. Ich glaube, sie haben es sogar geschafft. Ja, sie haben es geschafft, weil man kann, wenn man die Linien, also die Sachen anders definiert, dann kann man das als die Summe von verschiedenen, also MacVeillance ist die Summe von Kameras und den nicht vorhandenen Kameras der Leute, die in den Laden reinkommen. Genau muss man es nochmal nachlesen. Auf jeden Fall, McDonald's schuldet ihm mindestens eine Kamera, deswegen gibt es einen sozusagen positiven MacVeillance-Wert. Weil sie schulden ihm mindestens eine Kamera und vielleicht sogar noch ein paar anderen mehr. Auf jeden Fall, er hat wohl irgendwie noch legale Wege eingegangen, hat sich noch beschwert, aber die Kamera kam nicht zurück. Also ja, das heißt, wenn problematisch ist es eigentlich vor allem, wenn ein Unternehmen, eine Regierung, was auch immer, Polizei versucht, die privaten Kameras zu verbieten. Dann gibt es ein Problem, weil dann kann man ja eben nicht mehr die Lücken der Überwachung sozusagen ausfüllen. Also das ist so. Natürlich ist Überwachung an sich problematisch. Und Kameras an sich, also wenn es keins davon gäbe, wäre es auch besser, meiner Meinung nach. Aber wenn es Überwachung gibt, dann muss es auch viele Kameras geben, um dem gegenzuarbeiten, also Surveillance geben.
Interessante Gedanken.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele durcheinander gebracht und so.
Das finde ich echt einen interessanten Ansatz. Also
ja.
So auf die Weise, ja, da muss man auch erstmal so auf die Weise dran rangehen.
Ja, weil er ist halt davon ausgegangen, es gibt Fälle, in denen hilft Überwachung. Das ist einfach so. Aber sie verlagern Kriminalität nur. Wie kriegt man das weg? Indem die Kriminalität von beliebigen Leuten überwacht werden kann und es keine Kontrollstruktur dafür gibt. Weil sonst würde ja nur die Kontrollstruktur korrupt werden.
Hm.
Also so von der Idee her.
Ja, aber dafür haben wir keine Möglichkeiten.
Ja. Und die Privatsphäre ist natürlich eingeschränkt.
Ja.
Und es gibt halt immer Fälle, gerade wie der Blinde, der eine Kamera hat, damit ihm Leute beim Sehen helfen. Da würde jeder, also eigentlich jeder sagen, dass seine eigene Privatsphäre in dem Fall nicht wichtig ist, weil die Kamera ist ja nur ein Ersatz für einen ganz komplexen, also ist eigentlich nur ein sehr komplexer Sehapparat für ihn, der halt durch mehrere andere Gehirne noch durchgeleitet wird, aber eigentlich immer noch das Gleiche ist, als würde er selber sehen. Also es sehen halt mehrere Leute gleichzeitig noch mit, aber das ist immer noch privat irgendwie. Ja. Also Steve Mann, kann man sich mal anschauen, was das so alles geforscht hat. Bilder von mit ihm, mit Kameras auf seinem Perso und sowas. Das ist lustig.
Interessant. Machen wir nochmal Musik?
Auf jeden Fall.
Was machen wir denn für Musik? Ich schau mal, was wir hier noch so drauf haben. Machen wir doch hier weiter mit. Was kommt jetzt? Ach so, das, was wir vorhin spielen wollten. Nee, Moment, das habe ich schon gespielt. Ich bin jetzt verwirrt, weil vorhin die CD ausgefallen ist. Da ist noch ein Lied drauf.
Wir hatten vorher, glaube ich, nur das erste gespielt. Oder nur das zweite, ich weiß es nicht.
Stimmt, wir hatten nur Josh Woodwards gespielt.
Dann nur das zweite. Ja, ja. Dann können wir jetzt noch das...
Dann gehen wir jetzt zurück und spielen jetzt von Jazz Friends... was heißt das? Jamming Games.
Jamming Games, vermutlich.
Jamming Games? Jamming Games.
Jamming Games.
Ja. Bis dann. Oh je, große Verwirrung, ne? Thank you.
la más. Es un dolor que no siento.
Das war ein recht abruptes Ende unseres Liedes.
Ja.
Ich glaube, das gehört nicht so. Naja,
ich glaub auch
es war St. David mit Delirio, glaube ich zumindest. Also nachdem so abrupt geendet hat, bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Oder es geht anders weiter mit dem nächsten Lied.
Ach so, auf dem nächsten Album, ja, das könnte natürlich sein.
Ja.
Naja, passiert.
Jetzt inzwischen könnte es sein, dass man im Hintergrund Gejaule und
Geklatsche
hört.
Das ist der Stadtlauf. Das sind unsere Jünger, die uns zujubeln.
Ja, genau.
Unsere Anhänger, die sich hier vor dem Studio versammelt haben, ja, um einmal einen Blick auf uns zu erhaschen.
Ja, wir gehen nachher ans Fenster und winken. Mal schauen. Hier, Mathieu ist gerade raus.
danke. Wäre doch nicht nötig gewesen. okay. Ich sehe gerade, dass du Flipflops anhast. Ich sollte auch wieder damit anfangen.
Ja, ich brauche neue. Ich habe die durchgelaufen.
Ich brauche auch neue. Meine sind mir zu groß.
Ich habe nämlich, die haben so zwei Schichten. Die eine ist die Sohle unten, die auf dem Beton sein soll. Und die andere ist so weich. Und ich habe die durchgelaufen, so dass man einen Teil des Fadens, der zwischen den Zehen durchgeht, sieht, wie er zwischen Sohle und Kunststoff, weichem, also Schaumstoff.
Also Unter- und Obersohle.
Genau, Unter- und Obersohle. Und ich habe die wirklich durchgelaufen. Aber die sind jetzt auch schon 5 Jahre alt, das ist okay.
Ich finde es schwierig, zum einen schöne und zum zweiten auch bequeme Flipflops zu finden. Ja. Einmal hatte ich so unglaublich bequeme Flipflops an. Allerdings habe ich die nicht gekauft, weil ich 50 Euro für Flipflops zu viel fand.
Ja.
Ich bereue das seither
ständig. So, die haben, ich glaube, 25 oder 30 gekostet, das ging. aber...
Ja, nee, aber es waren ja die bequemsten Sachen, die bequemsten Dinger, die ich hier an den Füßen hatte.
Okay.
Mal abgesehen von bestimmten Tanzschuhen. Tanzschuhe sind echt bequem.
Mhm. Und musste sich auch gut anfühlen. Also.
Ja. Ich war echt überrascht.
Ja.
Ja, wir haben noch mehr News. Wir haben heute lauter News.
Es ist ja auch Tanzen in Mai und deswegen.
Ach, UK ist das. Ich war gerade irgendwie noch bei US. Nein. Nee, das UK Government, also die Regierung der Vereinigten, wie heißt es?
Vereinigtes
Königreichs jetzt hat. Mein Gott, stand ich kurz auf dem Schlauch. Das, die Regierung des Vereinigten Königreichs erlaubt Leuten mit, also Leute, die irgendwie Hilfe brauchen, also so Dienste, so Sozialdienste übers Netz zu beantragen.
Zum Beispiel Behinderten, also Behinderten aus, was ist Versicherungen sozusagen, genau. Behindertenzuschüsse, oder wenn man übersee lebt und noch Pension bekommt, solche Dinge.
Ja. Genau, was ja zum einen mal gut ist.
Ja.
Es ist nicht schlecht.
Ja, aber, es geht übers Internet.
Aber das Ganze funktioniert bestenfalls mit Windows XP und Internet Explorer 6. Mhm. Was auch okay ist, ist Windows 98, Internet Explorer 5.
5,5 und 6 und Netscape 7.
Und Windows ME, Windows 2000, auch jeweils mit den entsprechenden.
Und hier, Firefox, Mozilla und Firefox.
Firefox 103 und Mozilla 177.
Ja.
Also, wo sind wir gerade mit dem Firefox? Bei welcher Version?
25.
Echt jetzt?
Das liegt ja daran, dass sie vor 2 oder 3 Jahren angefangen haben. Da war es ja irgendwo bei 3,4 eine Weile lang, dann war es 4 und ab da sind sie ganz schnell geworden. Also die hatten ja jahrelang immer dann so 3-4 Jahre lang eine Major-Version mit ein paar Teilversionen. Aber... Oh.
Meiner ist tatsächlich auch schon auf 20. Und ich glaube, meiner ist schon ein bisschen älter.
Ja, Firefox 1.0.3 ist halt so der erste Firefox, nachdem es nicht mehr der Mozilla-Browser war, mit ein paar Patches. So kann man sich das vorstellen. Also so damals als, ja eigentlich fast, als es fast noch ein Netscape-Browser war, so ungefähr.
Der Internet Explorer ist jetzt auch schon bei Version 10.
Ja, die haben das nicht ganz
so krass gemacht. Windows XP ist schon so alt.
Ja, schon. Das war halt um 2000 rum.
Ja, und also das ist toll, also spiele ich mit Linux geht's nicht, Mac geht's nicht,
ja,
alle anderen Systemen geht's nicht, kann es auch nicht mehr mit dem Smartphone drauf zugreifen.
Genau, man hat vermutlich Probleme, wenn man Internet Explorer 7, 8, 9 oder 10 nimmt. Und Windows Vista oder Smartphones gehen vermutlich auch nicht. Also keine Ahnung, vielleicht funktioniert's manchmal, aber vermutlich nicht. Das Löschen von temporären Internetdateien, also Cache, könnte vielleicht helfen, aber ja, vielleicht auch nicht. Das ist das, was wir garantieren können. So ungefähr ist der Konsens dieses Ganze oder die Aussage dieses ganzen Artikels. Es ist so lachhaft.
Ja, gehen wir zurück nach Deutschland.
Ja, genau. Nein, lieber nicht. Es ist so erdrückend.
Bundesrat hat den Gesetzentwurf zur Reform der Bestandsdatenauskunft abgesegnet.
Mhm.
Ziemlich umstritten, man hat allerdings jetzt noch nicht so viel drüber gehört, fand ich. Also es war jetzt noch nicht so breit in den Medien und auch auf, also auch irgendwie alternative Medien wie Twitter und so habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen.
Vermutlich verschollen zwischen ein paar anderen Sachen. Vielleicht haben sie die Telekom dazu gebracht, das im richtigen Moment zu machen.
Ach so.
Lobbyarbeit in die andere Richtung. Ja, alles nur Gerüchte, Spekulationen und Sarkasmus.
Jetzt wird es richtig laut da draußen.
Ja,
ne?
Ja.
Ja,
soll ich vielleicht mal meine Haare zeigen?
In 40 Minuten kommen wir raus. Dann ist hier die Hölle los.
Ja. Ich könnte meinen kleinen Finger zeigen.
Nee, worum geht es in diesem Gesetzentwurf? In diesem Gesetzentwurf geht es darum, dass Bestandsdaten herausgegeben werden müssen an Ermittler, wenn diese das benötigen auf richterliche Anordnung.
Mhm.
So, die Sache mit der richterlichen Anordnung, da gibt es ja immer wieder so Sachen, dass man sich fragt, warum haben die Richter das überhaupt angeschaut, was sie da unterschreiben? Ja, jetzt ist aber hier das Interessante, was wird da herausgegeben? Und Zugriff ist eben per Gesetz, es wird erlaubt, der Zugriff auf Pins, Pucks oder Passwörter von Telekommunikationsdiensten.
Das heißt SIM-Karten auch.
Ja, ich nehme an.
Handyzugriff, weil das ist ja ein Telekommunikation. Naja, nee, das ist die Hardware. Halt,
ja, du hast
das. Auf die SIM-Karte ja, auf das Smartphone nicht.
Hm. Ja, gut, da müsste man sich mit irgendwie Experten drüber unterhalten, ja, was da gemeint ist, aber selbst wenn man das mal außer Acht lässt, haben wir mehr als genug Probleme damit.
Ja.
Genau, weil Zugriffe dadurch, ja, zum einen, also die Leute sollen prinzipiell im Nachhinein davon in Kenntnis gesetzt werden. Immerhin.
Ja, man kriegt wenigstens mit, dass man gerade hier sozusagen...
Dass man alle seine Passwörter ändern muss.
Eigentlich, dass seine Persönlichkeit gerade vergewaltigt wurde, wenn wir es jetzt mal ganz böse sagen wollen.
Ja.
Ja.
Gut, und dann haben wir eine ganze Reihe anderer Probleme, nämlich zum einen, dass betroffen sein könnten eben auch Zugänge zu Online-Diensten.
Facebook.
Zum Allmögen, genau, Facebook, Twitter. Ich würde auch sagen Amazon und solche Sachen.
Amazon ist nicht unbedingt Telekommunikationsdienst.
Nein, ist es nicht, aber es könnte da irgendwie mit abfallen.
Ja, genau.
Und dann Zugriff.
Und dann natürlich das ganz tolle und ganz sichere Prestigeprojekt der deutschen Bundesregierung, die DE-Mail.
Kurze Zusammenfassung für Leute, die jetzt nicht oder nicht mehr genau wissen, worum es da geht. Die DE-Mail ist das tolle Konzept. Super, toll.
Und alles so, yeah.
Eine sichere Mail einzurichten. Sichere elektronische Kommunikation, um den Brief mal abzulösen. Weil ja bisher rechtssicher ist ja irgendwie nur so der Brief. Und
Fax.
Einschreiben per Brief. Fax auch noch, ja, was auch schon komisch ist, finde ich.
Ja, schon, aber...
Kann ja auch über einen Rechner genauso verschickt und empfangen werden.
Ja.
Und... Ja, jetzt soll eben die E-Mail sicher gemacht werden. Dazu gibt es die DE-Mail, was auch schon mal, weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, das nur national zu machen.
Ja, es gibt ja schon seit Jahren mehrere Konzepte, insbesondere zwei, die sich sozusagen ein bisschen bekriegen. MIME, oder?
Ja, S-MIME, genau.
MIME und GPG sozusagen.
S-MIME und GPG,
genau. Genau, S-MIME und GPG. Und,
oder PGP wäre das,
ja.
Pretty Good Privacy.
Und die zwei gibt es ja schon seit Jahren. Die sind beide, haben Vor- und Nachteile, aber sind beide sicher. Und ja, sie haben halt irgendwas anderes gemacht.
Das sind jetzt technische Systeme, die könnten in die E-Mail sogar verwendet werden, genau. Theoretisch. Aber gut, es gibt noch mehr. Also es gibt vom BSI auch noch irgendwie Regelungen für digitale Signaturen, die allein auch schon reichen würden. Das wird wahrscheinlich das erste Mal sein, die X509-Zertifikate verwenden.
Ja.
Wer nicht versteht, was wir gerade reden, ist nicht so schlimm. Es geht um Verschlüsselung. Also wir wollen Daten, die wir verschicken, wollen, dass wir das unterwegs sie niemand mitlesen kann.
Eben einen Brief zukleben und nicht eine Postkarte.
Genau. Und dass es auch niemand verändern kann.
Genau. Und was die E-Mail ist, ist eigentlich, wir stecken eine Postkarte in einen Brief.
Packt in den nächsten.
Ja, der ist an den Postboten adressiert oder an die Post. Und die machen es auf, lesen sich das durch, schauen an. Natürlich lesen nicht alle sich's durch, das können nur ungefähr 5 Leute in dem Unternehmen.
Mhm.
Aber die schauen auf jeden Fall auf die Adresszeile und verpacken es dann wieder in einen Umschlag, wo die Adresse
vom nächsten Postamt drin ist.
Ja, genau, auf dann wird es wieder aufgemacht. Die schauen sich es nochmal an, machen wieder einen Umschlag und schicken es ans Ende.
Genau, schicken es dann an den Empfänger.
Und das kann halt nicht gut funktionieren. Also auch wenn immer nur 5 Leute darauf Zugriff haben, was dann drin steht, wie sie es so sagen, so in der Größenordnung. Es sind halt 5 Leute zu viel.
Was mir gerade so einfällt, Onion Routing.
Onion Routing, ja.
Könnte man doch da umsetzen.
Ja,
also das Tor-Prinzip, dass man eben selber bestimmt, über welchen Weg geht es. Und dann können sie es ja aufmachen, ihre Schicht, die sie halt sehen können. Und dann sehen sie halt die nächste Schicht.
Ja, genau. Und dann muss halt der Text wieder verschlüsselt sein.
Die Frage ist, wie sinnvoll das ist.
Ja.
Nee, was eigentlich viel, viel sinnvoller, also was jetzt verschlüsselt ist und was geschützt ist, ist der Weg von mir zu meinem Provider. Der ist geschützt. Mein Provider kann alles damit machen. Der Weg von meinem Provider zum Provider des Empfängers ist geschützt. Der Provider des Empfängers kann alles mit meiner Nachricht machen. Und der Weg vom Provider meines Empfängers zum Empfänger ist geschützt. Der Empfänger kann natürlich auch wieder alles damit machen können. Aber eben die beiden Provider können auch alles damit machen, eben auch lesen und verändern.
Genau.
Und geschützt ist es nur rechtlich.
Genau.
Und jetzt eben nicht mehr, wenn sich dieses Gesetz zur Herausgabe von Passwörtern und IP-Adressen auch, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, also auch IP-Adressen, sondern gut, das lassen wir uns mal heraus vor, im Moment sind wir noch bei der D-E-Mail. Ja. Also wenn da auch D-E-Mail-Zugangsdaten rausgerückt werden müssen,
genau, dann ist noch nicht
mal das, ist das,
also da ist gar nichts mehr davon sicher, was schon vorher nicht sicher war, aber.
So, und was ist besser? Wir wollen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also wir wollen, genau, das nur der Empfänger lesen kann, was ich geschrieben habe.
Können wir natürlich immer noch in den reinpacken, aber wieso soll ich dann 40 Cent für einen E-Brief ausgeben?
Also genau, das kann ich auch kostenlos per E-Mail
verschicken. Genau, wieso soll ich Geld dafür ausgeben für einen Dienst, der nichts besser tut als die E-Mail, außer dass in irgendeinem Gesetz steht, dass er besser wäre, aber er ist nicht.
Toll ist ja auch, dass es genauso viel kostet, wie einen Brief zu verschicken.
Ja, ist ein bisschen weniger, aber...
Ne, ja. Bei der Post nicht, bei der Deutschen Post nicht, bei den anderen schon. Bei der Deutschen
E-Post-Brief ist ja ein bisschen was anderes.
Nein, sie wollen ja jetzt der E-Mail kompatibel werden.
Okay, ja. Auf jeden Fall ein Stück Daten, das vielleicht so ein 50stel, ein 100stel Cent kostet, zu übertragen, wollen sie 40 Cent.
Das ist teurer als die SMS.
Ja, und du kannst natürlich auch ein bisschen mehr Daten reinpacken, aber...
Die SMS war ja bisher so das teuerste Byte,
genau,
der Welt.
Teuerste Transportmedium für Daten.
Ja.
Selbst Bücher drucken und versenden ist günstiger.
Ja.
So.
Das könnte abgelöst werden durch die E-Mail. Nee, wahrscheinlich noch nicht ganz, aber ist in derselben Größenordnung.
Ja.
Unglaublich. Ja, und dann, genau, also die E-Mail. Wir haben eine Sendung mal drüber gemacht. Mhm. Das ist schon eine Weile her. Kann man sich anhören, das ist bei uns im Archiv. Es gab auch ein Chaos-Seminar dazu, das ich gehalten habe. Das kann man sich auch anschauen. Das kann man auf ulm.ccc.de kann man es runterladen. Da wollen wir jetzt nicht weiter lange drüber aufhalten, über die E-Mail. Vielleicht können wir da mal wieder eine Nachfolgesendung machen, was sich da getan hat.
Ja.
Aber da müsste ich mal wieder recherchieren. Da bin ich jetzt nicht auf dem aktuellen Stand. Nee, jetzt gehen wir weiter auf die IPs. Was nämlich auch interessant ist, weil das war jetzt nämlich bisher durch diese ganze Sache mit dynamischen IP-Adressen, also im Moment, wir sind ja immer noch bei großteils IPv4 im Netz, irgendwie was, 99,8% oder so. Ja,
auf jeden Fall, eigentlich alle Heimanschlüsse sind noch IPv4.
Genau, sprich, wir haben zu wenig IP-Adressen für alle, jetzt schon. Und deshalb werden die dynamisch irgendwie vergeben. Also zumindest haben wir zu wenig, um irgendwie... Und dass uns der Provider eine feste IP-Adresse zuweist.
Und wir haben auch so wenige, dass wir nicht jedes Gerät eine feste haben nach außen, sondern wir benutzen NAT, also Network Address Translation oder sowas irgendwie. Das heißt, der Router bekommt alle Nachrichten und der weiß, wer die Nachricht, also die Anfrage geschickt hat und schickt es dann wieder ans richtige Gerät.
Was ja als Sicherheitsfeature irgendwie propagiert wird, aber ich weiß nicht, ich finde das nicht so super.
Ja,
Firewalls wären besser da, also gescheite Firewalls.
Ja.
Egal, das ist die Sicherheit, das interessiert uns jetzt nicht, aber das Interessante ist eben, dass eben auch diese dynamischen IP-Adressen da jetzt eben als Bestandsdaten mit rausgegeben werden müssen, was bisher nicht so drin war.
Das heißt, man weiß dann, welche IP-Adressen die Person hatte.
Richtig.
Okay. Bisher war es jetzt so, man hat eine IP-Adresse und bekommt dann die Daten, welche Person es benutzt hat. So war die bisherige Regelung.
Okay, also hier steht jetzt, Provider dürfen demnach die Netzkennungen den Inhabern von Internetzugängen automatisiert zuordnen. Die Informationen müssen sie im sogenannten manuellen Auskunftsverfahren an Sicherheitsbehörden herausgeben.
Ja, das heißt dann alle.
Ja.
Was vorher halt eben nur war, aus einer IP kann man den damaligen Benutzer noch in einem gewissen Rahmen feststellen, weil sie dafür Logbücher führen mussten. Ist jetzt, wenn ich mal eine habe, dann hole ich mir den Benutzer und von dem dann alle, die er jemals hatte. So könnte man es sagen.
Vermutlich.
Okay, das ist auch krass. Ja. Aber ich finde immer noch das mit den Passwörtern eigentlich krasser. Weil man hat ja das Recht zu verweigern, dass man sich nicht selbst kompromittiert. Also man kann ja sagen, nein, ich möchte mich nicht aussagen. Und dann... sagt man auch keine Lügen über sich selbst oder sagt nicht die Wahrheit, je nachdem, was halt gerade eben das Illegale war. Und mit dem, wenn ich das Passwort rausgeben muss, dann habe ich ja plötzlich vorher wenigstens scheinbar private Nachrichten, die dann plötzlich allen für alle verfügbar sind.
Also dieser Gesetz bezieht sich jetzt aber darauf, dass die Telekommunikationsanbieter die Sachen rausrücken müssen.
Okay.
Nicht du.
Ja, das geht gerade noch. Aber eigentlich auch nicht. Also
das wäre schon nochmal ein Stück krasser, was du sagst. Ich weiß jetzt nicht, ob es da nochmal sowas in die Richtung gab. Aber nach dem hier ist das nicht der Fall.
Aber wenn sie ihre Seite von der E-Mail aufmachen, dann ist es ja so oder so nicht mehr sicher.
Richtig, also die E-Mail ist einfach, es ist Unsinn.
Genau. Also gerade insbesondere bei der E-Mail ist das Gesetz ein Problem. Bei allen anderen nicht unbedingt. Weil wenn die es sinnvoll machen, wenn sie ein sinnvolles Verfahren haben, dann können sie das Passwort nicht rausgeben. Sie kennen das ja nicht. Sie kennen ein Hash und ein Salt. Das können sie rausgeben, dann kann jemand mal 5 Jahre investieren.
Ach so.
Aber sie kennen das Passwort nicht.
Okay, so meinst du das.
Und nach Möglichkeit sollten sinnvolle Leute auch ihre Daten verschlüsselt haben mit diesem Passwort. Also, dass sie nicht kennen. Also, dass sie
selbst aber wird das nicht dazu führen, dass irgendwie Telekommunikationsanbieter ihre Passwörter unsicherer machen, damit sie solche Backdoors
haben? Vermutlich. Damit sie das machen können.
Ja.
Oder eben die Daten halt nicht mehr verschlüsseln mit dem Passwort, das sie nicht kennen. Ja. Ja, irgendwie sowas wird vermutlich drauf hinauslaufen. Das heißt, das macht es für uns schlechter.
Auf jeden Fall schlechter.
Ja.
Schrecklich,
schrecklich. Für ein sinnvolles freies Internet mit sinnvollen Portalen, also mit sinnvoller Software, die drauf läuft, das wäre toll.
Hören wir Musik.
Ja.
Unwoman for the Killers und dann quatschen wir noch ein bisschen.
I am peacock of flesh.
Hier ist wieder der Fradio auf Radio Free FM.
Ja, wir sind hier wieder im Studio heute mit der Sendung Tanz in den Mai. Einfach, weil jetzt Anfang Mai ist.
Genau.
Und wir können ja nachher noch ein bisschen tanzen, live im Studio.
Live im Studio.
Ja, also wir haben ja nicht gesagt live, also im Mikrofon, im Äther, aber live im Studio können wir
live tanzen. Live im Äther tanzen. kannst du schreiben?
Ja, ich bin kein Analphabet. Ich kann gut schreiben und wenn ich will, dann sieht das sogar schön aus. Und natürlich mit der Tastatur auch. Also ich kann sowohl Handschrift als auch Tastaturschrift.
Oh, da bist du vielleicht bald einer der wenigen.
Ja, irgendwie schon. Also so wie die Entwicklung aussieht. Manche können vielleicht noch Touchscreen-Schrift, die kann ich auch. Also Touchscreen-Tastaturschrift. Das ist ja eine andere Schrift als die Tastatur-Tastaturschrift.
Wie jetzt?
Die Touchscreen-Tastaturschrift ist eine andere als die Tastatur-Tastaturschrift. Beim einen benutze ich zwei Daumen oder einen Finger oder sowas. Also bei der Touchscreen-Tastaturschrift. Mhm. Oder Wischgesten mit sowas wie Swipe.
Benutzt du das?
Nein, ich finde es schrecklich.
Ich finde es geil.
Also die meisten Worte, die ich schreiben will, funktionieren nicht.
Mit welcher Tastatur hast du es probiert?
Die Standard-Android-Tastatur.
Die ist scheiße.
Ja, habe ich mir gedacht.
Du musst eine kaufen.
Okay, dann probiere ich das vielleicht mal aus. Ja. Genau, und dann gibt es ja noch die Tasten-Tastatur, also die so wie die alten Schreibmaschinen. Und dann gibt es noch die verschiedenste Arten von Stiften und Federn und alles, das muss man ja alles lernen. Also ich bin da doch recht gewandt.
Wow. Ja, heutzutage gelernt in Schulen wird wohl immer mehr das Tablet. Also es gab jetzt wohl das erste Abitur, das ohne Papier geschrieben wurde.
Was für ein Bundesland?
Auf Tablets. Oder und wo? Zwar an der Internatsschule Schloss Neubeuern.
Okay.
Wo ist denn das? Moment, da ist ein Link. Schauen wir nochmal drauf, wo sich diese Schule befindet. Schloss Neubeuern ist, na, wo bist du? Kontaktseite, nee. Hallo, sagt mir doch, wo ihr euch findet.
Impressum, vielleicht.
Gibt's nicht.
Muss es geben.
Ah doch, da oben. In Neubeuern.
Was für eine Postleitzahl
ist das? 83115, also gar nicht so weit weg.
Ja, gar nicht so weit weg hier. Okay.
München. Nee, was? Nee, kann nicht sein. München ist... Doch, näher München.
In der Nähe, ja. Okay, interessant.
Nee, das Design ist aus München. Hm.
Ja, irgendwo in Bayern, vermutlich.
Ja. Jedenfalls haben die jetzt eben Tablets genommen, um ihr Abitur zu schreiben, durften aber keine Tastaturen verwenden. Also es durfte nur mit einem Eingabestift geschrieben werden.
Was für ein, also war das so ein induktives oder steht da nichts sinnvoll?
Das steht jetzt, glaube ich, nicht so wirklich hier
drin. Weil dann kann man halbwegs, also wenn man sinnvoll ein induktives Tablet hat, dann kann man halbwegs noch mit einem Stift drauf schreiben und das funktioniert relativ gut. Man kann ungefähr ähnliche Geschwindigkeiten schaffen wie Papier und Stift. Aber eigentlich will ich das doch nicht unbedingt. Also wenn ich eine Tastatur benutzen würde, könnte ich kein Mathe machen. Dafür vielleicht Deutsch-Englisch schneller. Ja, das ist irgendwie komisch. Also
ja, so lange Texte tippen mache ich viel lieber auf der Tastatur.
Ja, genau.
Aber ja, wie du sagst, Formeln hinschreiben,
das ist halt nicht
die
so
live
schön.
Zu techen, das also macht keinen Spaß.
Ich kann relativ zügig techen, aber,
ja, gut,
aber ich bin halt trotzdem viel schneller mit dem Stift. Vor allem, vor allem Mathematik ist ja nicht nur rein gedanklich. Es ist auch wichtig, das aufzuschreiben und dann mit den Formeln rumzuspielen, live
genau,
auf dem
was,
Papier.
Was durchstreichen, was in Pfeile hinmachen,
und sowas. Ja. Das ist halt, das geht halt nicht sinnvoll, wenn du das irgendwie.
Gut, wie gesagt, bisher haben sie einfach nur das Tablet statt Papier genommen. Also sie haben jetzt.
Okay. Verstehe ich nicht, weil
es sieht halt nicht so gut aus.
Ja, und wie sichern sie das? Sie müssen 10 Jahre lang die Prüfungen vorhalten, die Abitursprüfungen. Wie machen sie das? Die müssen sie ja ausdrucken. So ungefähr.
Also, ja, leider bleibt uns das der Artikel hier schuldig.
Also ich verstehe, dass man langsam in die Richtung geht und es wird auch bald vermutlich akzeptable Technologie geben, um Papier ersetzen zu können und immer noch papierartig schreiben zu können. Aber bisher die Tablets können das noch nicht. Also,
vor allem schreiben auf Papier oder zumindest sowas Ähnliches, das ist ja dermaßen alt.
Ja, ja.
Und es hat immer gut funktioniert.
Genau, und wenn man das jetzt weiterführt, dann läuft es ja dann irgendwie darauf hinaus, dass bald Kinder in der Grundschule eigentlich nicht mehr wirklich schreiben lernen oder nicht mehr, also schon noch ein bisschen, aber nicht mehr so gut und dafür dann mit der Tastatur umgehen lernen oder sowas.
Tastatur umgehen finde ich jetzt auch wichtig, gerade heutzutage. Ja, viele schon. Leute können es nicht richtig, aber ich glaube, die Handschrift ist wahnsinnig wichtig für die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten.
Genau, ist dann so motorische, diese Feinmotorik in der Handschrift und vor allem so einfache Dinge. Was muss ich denn jetzt noch einkaufen? Stiftzettel. Ich brauche viel schneller, bis ich meine App geöffnet habe für den Einkaufszettel, als wenn ich irgendwie oder mir kurz mit dem Stift was auf die Hand schreibe.
Ja, aber wenn du das deinen Google Glasses sagst, dass du den einkaufen willst.
Ja, genau. Aber da muss ich immer noch irgendwann unterschreiben. Oder machen wir das jetzt auch alles mit Fingerabdruck und DNA-Sample?
Nee, kriegst einen RFID-Chip eingepflanzt.
Ah, okay, in den Daumen. Und dann kann ich dann damit so unterschreiben und dann wird dieses E-Paper verformt sich dann und zeigt meine Unterschrift.
Ja.
Dann brauchen wir irgendwann nicht mehr schreiben. Aber wenn wir so weit sind, dass wir nicht mehr von Hand schreiben müssen, dann müssen wir auch nicht mehr mit der Tastatur schreiben. Das ist jetzt mal eine These, die ich so in den Raum stelle.
Huh.
Dann können wir alles diktieren und es funktioniert gut genug.
Hm.
Aber wenn das passiert, dann würden wir ja nur noch lesen können. Und wenn wir nicht schreiben können, können wir auch nicht sinnvoll lesen. Also wenn wir nicht lesen können, können wir nicht sinnvoll schreiben. Aber andersrum ist es ja auch beeinträchtigend. Wenn man nicht sinnvoll schreiben kann, dann kann man schlechter lesen, weil man manche Worte einfach nur überfliegt, aber nie richtig buchstabieren gelernt hat, weil man muss sie ja nicht schreiben können.
Mhm.
Das heißt, wir werden schlechter dadurch, dass wir es nicht mehr benutzen. Und das ist die Frage, ob man das will, wenn man dann nachher nicht mehr einfache Webseiten lesen kann.
Ja, da gibt es, glaube ich, auch sehr interessante Forschung dazu.
Ja.
Wäre auch mal wieder eine Idee für eine Sendung, aber da müsste man erstmal die Leute irgendwie herkriegen.
Ja, so Entwicklungspsychologie oder sowas in die Richtung. Ja,
wüsste ich jetzt spontan niemanden.
Ja, ich glaube auch
damit nicht beschäftigt.
Ja.
Ja, aber das wären so die News.
Ja. Irgendwann werden wir mal ganz toll werden.
Was,
ja,
was
auf jeden Fall. Ganz toll werden.
Ganz
und
toll.
Und uns natürlich in die Singularität hochladen. Dann brauchen wir auch nicht mehr schreiben und lesen können, weil wir haben direkten Zugriff auf die Information, die dahinter steckt.
Genau.
Und wir können sie direkt schreiben. So in Loschmann oder so.
Jetzt wollen wir uns erstmal an, zum Cyborg zu werden.
Genau, und dann, wenn wir soweit sind, können wir langsam mit unseren 4 zusätzlichen Armen und sowas dann so weit umgehen, dass wir uns dann auch in die Singularität hochladen können und vielleicht mal auch in einem nicht ganz menschlichen Körper überleben können. Also in einer Simulation eines körperlichen, menschlichen Körpers. Weil aktuell müssen wir ja noch in eine Simulation eines menschlichen Körpers, damit wir in der Singularität überleben können. Weil sonst würde ja nichts mehr funktionieren. Wir würden ja verrückt werden, wenn unser Gehirn nicht sinnvoll angesteuert wird. Unser Sein.
Unser Sein.
Ja.
Stimmt.
Ganz viel zu überdenken. Und erinnert euch an Peter den Blinden, dessen Frau ihm hilft, wenn er aufs Klo gehen muss. Das ist eines der besten Beispiele.
Oder dessen Tochter.
Oder dessen Tochter. Die will natürlich dann, je nachdem wo sie ist, aufs Männerklo.
Je nachdem, wie alt sie.
Genau.
Schöner Schluss.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, wir verabschieden uns.
Noch schönen Tag. Heute ist ja schön.
Richtig, heute ist mal wieder Sonne. Das freut mich. Gestern war es ja richtig kalt draußen, fand ich.
Aber wir waren beim Essen, das war okay. Wir waren in Stuttgart zum Essen.
Ich war draußen und wurde mit Wasser übergossen, weil ich meine Taucherprüfung fertig hatte.
Ah, hey, Applaus.
Dürfte hier in Badehose draußen stehen und
bei dem Wetter
Rundfisch essen. Und ja, es war abends, als es fast schon dunkel war, dann war es nochmal ein Stück kühler.
Ja, ja.
Nee, war schon ganz lustig. Gab eine warme Dusche danach.
Ja, dann, das hilft sowieso immer unglaublich viel.
Ja.
Okay.
Hören wir uns wieder in 2 Wochen.
Genau.
Ich bin mal wieder nicht da, vielleicht.
Aber ihr hört ziemlich sicher mich wieder oder irgendjemand anderen.
Es wird auf jeden Fall jemand da sein.
Genau.
Man sieht sich. Das war's. Wir waren also hier, Hannes neben mir, ich bin Matu. Wir sind von Death Radio, vom Chaos Computer Club Ulm. Ihr hört Radio Free FM. Könnt ihr auch gleich weiterhören.
Genau.
Und wir verabschieden uns mit noch ein bisschen Brad Sucks.
Und einem Jingle.
Und einem Jingle?
Ja, wir spielen noch ein bisschen Jingle.
Okay, dann spielen wir jetzt noch Hühnergackern und dann Brad Sucks. Ciao.
Das ist ein Jingle.
Und das ist voll gut.
Ja, auf jeden Fall. Eines der besten Jingles.
Wir sollten immer so aufhören.
Ja.
Großartige Idee. Okay, dann tschüss.
Just wanna get in the sun again.